Platz nehmen. Es ist schön, im Haus Gottes sein zu dürfen, Gott anzubeten, im Allerheiligsten sein. Heute ist mein Thema, alles was du brauchst, steckt in dir, in mir, in uns drin. Also wir müssen nur noch freisetzen. Und hier sind zusammengekommen lauter Heilige, weil jeder Mensch ist etwas Besonderes, ein Stück Ewigkeit, ein Stück des Ebenbildes Gottes. Und wir sind hier zusammengekommen, um Jesus zu repräsentieren, Gott zu repräsentieren. Wenn ich so meine Bibel lese, da heißt es, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also, wir haben das Reich Gottes in uns. Wir müssen nicht irgendwo in der Kirche Gott suchen oder in der Religion und in der Philosophie oder in eine besondere Rasse oder einem besonderen Volk. Nein, Gott ist mitten unter uns. Also, alles, was du brauchst, ist in dir drin. Ich möchte noch dich herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen. Am Freitag wird das Thema sein, halte, was du hast. Und ich habe schon einige tolle Gedanken schon hier darüber bekommen, was Gott uns alles gegeben hat, was wir alles haben. Wir haben mehr, als wir denken. Wir sind wirklich reich. Wir sind Beschenkte Gottes. So, dann am Samstag wird das Thema sein, werde deine Bitterkeit los. Also sei nicht traurig über nichts und gar nichts und sei nicht traurig oder neidisch und eifersüchtig auf andere Menschen. Du hast genug. Gott beschenkt uns. Und am Sonntag ist das Thema, es kommt auf dein Herz an, wie dein Herz, in welcher Verfassung dein Herz ist, was in deinem Herzen drin ist und so weiter. Darauf kommt es an. Was bist du wirklich? Das ist das Thema des Wochenendes oder dieser Tage. Wir arbeiten an uns selbst. Wir müssen an uns selbst arbeiten. Uns wird nichts geschenkt. Wir kommen auf diese Welt. Wir sind unvollkommen. Wir kommen also mit verschlossenen Armen zur Welt als Kinder. Das Baby ist immer mit verschlossenen Armen, dann drängt sich raus. Und dann, wenn es von dieser Erde geht, dann streckt seine Hände aus und hat nichts mehr. Gibt alles her, muss alles herlassen und in diese Welt zurücklassen. Alles, was du hast, steckt in dir. Es kommt von Gott, ist dir bereits gegeben. Du hast alle Veranlagungen. Du bist nicht vollkommen, aber du hast die Veranlagung zu lernen, du hast die Veranlagung zu sprechen, du hast die Veranlagung zu hören, du hast die Veranlagung zu laufen, obwohl du noch ganz schwach auf den Beinen bist. Du kannst nicht stehen. Also wenn ich so in die Tierwelt schaue, da sehe ich, die Tiere können viel mehr. Die können schon schwimmen unter Umständen, die können schon auf ihre Beine stehen und schon mit der Mutter mitrennen, wenn es sein muss. Gott ist der große Konstrukteur unseres Lebens. Er hat eine komplette Sache mit uns gemacht, er hat uns in diese Welt gesetzt. Hier bist du. Und jetzt mach was draus. Hier bist du. Und du lebst nur einmal und deshalb mach aus deinem Leben das Optimalste. Gott macht immer was Vollkommenes. Er macht keine halben Sachen. Den Israeliten, wenn du 3. Mose liest, Kapitel 11 von Vers 1 bis 23, da wird den Israeliten eine ganze Liste gegeben, was für sie gut ist. Okay. War es in Ordnung? Ja, also sie zeigt mir, dass es was nicht stimmt, irgendwas stimmt nicht. Also jetzt stimmt jetzt, kommst durch? Alles klar, also ich fange von vorne an. Alles, was du brauchst, das ist alles in dir. So, Gott ist der Konstrukteur unseres Lebens und er hat uns eine ganze Liste gegeben, beziehungsweise den Israeliten, was gut ist, was sie essen sollen, was sie nicht essen sollen und was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen. Also da hat er ganz konkrete Anweisungen gegeben. Es ist genauso wie bei einem Autokonstrukteur. Der Autokonstrukteur hat genau berechnet, was das Auto leistet, was das Auto für Sprit braucht, ob es Diesel braucht oder Gas braucht oder Benzin braucht es oder fährt es auf Strom, je nachdem. Der Konstrukteur hat es ganz genau festgelegt und es ist wichtig, dass wir genau das machen, was der Konstrukteur wollte. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, von Anfang an. Wir haben das, es ist in uns drin und jetzt müssen wir die Dinge lernen zu gebrauchen. Schlüssel umzudrehen und probieren zu fahren. Der Konstrukteur bestimmt, wie das Ding alles funktioniert, wie man die Gänge reinlegt und wie man das eine und das andere macht und so weiter. Die Einzelheiten sind alles vom Konstrukteur geplant. So auch wir. Wir sind vom Schöpfer perfekt geplant. Von ihm kommt die Logik unseres Daseins, warum wir da sind, was wir tun sollen, jede Einzelheit. Und das Leben ist bis ins Detail geplant. Also ich glaube an ganz strikte Vorherbestimmung, obwohl ich mich entscheiden muss. Aber es ist alles geplant. Es ist alles geplant. Jeder Schritt. Ob du umfällst oder aufstehst, oder ob du da verheiratet bist, mit dem oder dem verheiratet bist, oder du den und jenen Beruf hast, wo du sitzt und was dir so begegnet, so das Alltägliche. Alles bis ins Detail ist geplant. Wir nennen Zufall. Aber es gibt keinen Zufall. Zufall ist nur ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Oder wenn wir nicht an Gott glauben. Zufall. Es gibt keine Zufälle. Es ist alles schon geplant. Und wenn du genau durchguckst, viele Menschen haben so eine Ahnung von ihrem Leben. Die sagen, da muss ich schon mal gelebt haben. Und deshalb kommen die Esoteriker und kommen mit dem Gedanken, ja, ich habe früher mal gelebt, vor 100 Jahren, 500 Jahren oder 1000 Jahren, ich durchlebe die Situation. Nein, du hast den Plan deines Lebens ein Stück weit irgendwo gesehen. Denn der Plan von Gott ist alles festgelegt. Du siehst es und jetzt erlebst du, erfährst du und ersiehst. Du hast es, du bist nur vorbeigefahren und hast eine Ahnung. Und wir erleben so viele Dinge, die wir denken, das habe ich schon mal erlebt. Das habe ich schon mal gesehen. Aber das ist nicht wahr, sondern du hast den Plan nur gesehen für dein Leben. Und jetzt lebst du das durch. Und jede Einzelheit ist von Gott geplant. Und Gott weiß, warum du da bist, was der Sinn deines Lebens ist. Und jetzt musst du nur prüfen, ob das sich so verhält oder nicht. Und beweisen, ist es wahr oder nicht. Wenn du eine Schraube in die Wand ziehen möchtest, dann nimmst du nicht einen Hammer, sondern einen Schraubenzieher. Und wenn du den Nagel oder wenn du einen Nagel in die Wand reinkriegen möchtest, dann nimmst du einen Hammer. Also du weißt, wofür man was braucht und darfst nicht zweckentfremdet sein. Unser Leben hat einen bestimmten Zweck. Und wenn ich mit meinem Leben Erfolg haben will, dann muss ich das richtige Werkzeug dazu benutzen. Dann muss ich das Richtige tun, das Richtige sagen oder was auch immer es sei und die richtige Methode verwenden. Bei deiner Herstellung wurde alles in dir eingebaut, so wie in einem Auto. Da ist alles drin. Und jetzt heißt es, mach was draus. Mach aus deinem Leben. Von deinem Kindsein bis jetzt, du bist verantwortlich, was jetzt daraus wird und was nicht wird. Wie du dich entscheidest, deine Entscheidungen bestimmen deine Weiterentwicklung. Alles, was Gott hatte, hat er uns gegeben. Er hat nichts mehr. Im Himmel ist nichts mehr für dich da. Er hat alles hier in dein Leben investiert. Er gab uns seinen Sohn, er gab uns seinen Heiligen Geist, er gab uns ja, die Träume, die Visionen, die Wünsche und so weiter. Und jetzt heißt es, vollende das, mach es vollkommen, mach es perfekt, vollende das, lass mich in dein Leben wirken. Jetzt müssen wir Gott hineinnehmen in unser Leben. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel festgelegt ist, im Jenseits drüben. Du ahnst es, du spürst es, du weißt, da ist genau das ist mein Leben. Das, so sollte mein Leben aussehen. Der Christ ist vollkommen, so wie ein Baby, wenn es auf diese Welt kommt, ist es vollkommen, hat beide Händchen, Finger, Füßchen, Augen, Herz, Ohren, Mund, aber es kann noch nicht sprechen, es kann noch nicht begreifen, was die Welt ist, es muss alles erlernen, aber es ist alles da. So auch beim Christen, wenn du wiedergeboren bist, ist alles bei dir als Christ da. Du hast alle Voraussetzungen für ein glückliches, gesegnetes, gottwohlgefälliges Leben, ist alles da. Ein Baby kommt in diese Welt und jetzt lernt es. Musst du erstmal Mutter entdecken, Vater entdecken, Geschwister entdecken. Und du musst eine ganze Menge entdecken. Das ist ein Stück deines irdischen Daseins. Und das Irdische ist es, was man nachher, wenn man von dieser Welt geht, hier lässt. Und nur das, was man jetzt gelernt hat, das nimmt man mit. Das, was du mitgebracht hast, also diese sinnlichen Dinge, die lässt du alles da. Aber das, was du erfahren hast, was du erlebt hast, was du erwirkt hast, was du dir geschaffen hast, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, heißt es mal in der Bibel. Mit Jesus ist dir alles geschenkt. Im Römer Kapitel 8, Vers 32 heißt es, er, der selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte mit ihm uns nicht alles schenken? Also uns, Jesus ist uns gegeben und mit ihm ist alles uns geschenkt. Alle Verheißungen, alle Zusagen Gottes, alle Pläne Gottes, alles was Gott hat, hat er über Jesus dir und mir vermittelt. Und wir müssen das nur noch annehmen und uns aneignen. Dieses Aneignen ist ein Kunststück. Dieses Annehmen. Gott, der Vater vom verlorenen Sohn sagt einmal, was mein ist, das ist auch dein. Bedien dich. Jetzt musst du lernen, dich Gottes zu bedienen. Natürlich, wir sind Christen so ein bisschen gestört, vorbelastet durch die Kirche und Religion. Und wir glauben, wir brauchen immer Vorbeter. Und wir brauchen Leute, die uns etwas einsuggerieren und einreden. Nein, du hast es alles drin. Entdecke es. In dir ist der Arzt. Jeder weiß ein bisschen von Musik und Medizin. Hat ein bisschen Ahnung. Und du weißt, was gut ist, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Jeder von uns hat, ja, einen Professor in sich. Er weiß also, was das Richtige, was das Wahre ist, was das Gute ist. Einen Philosophen, einen Theologen. In uns steckt alles drin. Du lässt es bloß nicht raus. In 1. Korinther 1, Vers 5 bis 7, da heißt es, denn ihr seid an allem reich gemacht worden durch ihn, an seinem Wort, an der Erkenntnis und am Zeugnis Jesu Christi seid ihr befestigt und fest geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Die fehlt gar nichts. Du musst jetzt nur noch die Gaben entwickeln. Unsere Tochter, unsere älteste Tochter, wir waren so traurig, als sie so vier, fünf Jahre war. Sie hat kein Taktgefühl gehabt, sie konnte die Stimme nicht halten, sie war unmusikalisch. Wir spielten alle, meine Familie spielte Musik und sie konnte überhaupt nichts. Und wir waren so traurig, dass unsere Tochter nicht musikalisch ist. Und dann hörten wir von einer japanischen Musikschule, Yamaha-Musikschule, und die sagten, so wie jeder Vogel zwitschern kann, so kann jeder Mensch singen. Man muss nur die Gabe fördern, die Gabe erwecken. Und in jedem steckt die Gabe drin. Und heute spielt sie mehrere Instrumente und zwitschert und singt und trillert. Also heute kann sie perfekt singen und leitet sogar Chor und Singgruppe, hat so viel mit Musik gemacht. So, aber wir mussten lernen, die Gabe zu entwickeln. In dir steckt ein Musiker, in dir steckt ein Sänger, in dir steckt ein Dichter. Jeder hat eine Gabe von Gott bekommen und wir müssen mit diesen Gaben wuchern. Und wir kennen diese Geschichten, der eine hat 2 Talente bekommen, der andere hat 3 Talente oder 5 Talente bekommen und der eine hat nur 1 Talent bekommen und der eine, der nur 1 Talent bekommen hat, da sagte, ich bin minder bemittelt, bin arm, habe nichts. Guck mal, die anderen haben so viel und ich habe gar nichts. Aber die anderen haben gewuchert mit den 2 oder 5 Talenten und sie haben welche dazu gewonnen. Und Gottes Absicht mit dir und mit mir ist, dass wir die Talente, die wir haben, dazu gewinnen, uns weiterentwickeln. Dass du keinen Mangel an irgendeiner Gabe hast. Wenn du merkst, du, ich sollte das und das tun, das ist meine Aufgabe. Und so jede Aufgabe ist auch eine Gabe da. Wenn du einen Auftrag bekommst, dann kannst du, man würde dir nichts zumuten, was du nicht könntest. Also es steckt in dir drin. Wenn man sagt, du solltest für Kranke beten zum Beispiel, was die Christen tun sollten. Die sollten auf Kranke die Hände legen. Ja, das kann ich nicht. Ist das ein großes Problem, jemand die Hände aufzulegen? Das ist kein großes Problem. Und irgendeinen Spruch aufzusagen, das ist kein großes Problem. Da steht nicht einmal, was für ein Gebet du sprechen solltest. Du solltest nur auf jemanden die Hände legen. Und es wird besser mit ihm werden. Also, wir sollten da nicht gleich groß die Superklinik aufsuchen. Nein, wir sollten zuerst mal füreinander beten. Und wenn das Beten nicht hilft, dann sollten wir den Arzt fragen. Und dann sollten wir nach dem Arzt schauen. Und der Arzt ist auch von Gott. Und das möchte ich auch hier betonen. Obwohl wir an göttliche Heilung glauben, auch die Ärzte, die haben das Wissen von Gott. Gott hat die Kräutlein wachsen lassen, die Medikamente. Das ist auch nicht Zufall. Nein, das hat Gott, der liebe Gott gemacht. Und der Mensch macht aus allem das Beste. Und wir sollten das gebrauchen, was wir können. Weißt du, was die Leute heute brauchen? Die meisten Krankheiten sind psychosomatisch. Weißt du, die sind psychosomatisch. Das hat mit der Seele was zu tun. Die Seele ist verletzt, die Seele ist krank, die Seele hat keinen Kontakt, ist einsam, ist frustriert, ist enttäuscht. Also, soll an keiner Gabe mangeln. Und das liegt an uns, wenn wir es nicht haben. Weil wir die Gabe nicht erwecken. Oder nicht anwenden. Oder uns nicht damit beschäftigen. Je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, desto mehr kommst du drauf. Du entdeckst es mehr und mehr, die Wirksamkeit deiner Fähigkeiten, deiner inneren Kräfte, deiner Seelenkräfte. Und du verstehst mehr und mehr und traust dir mehr und mehr zu. Du solltest ganz klein anfangen. Du solltest nicht gleich sagen, dass ich gehe und bete mit dem und dem. Krebskranke. Nein, fang an mit Kopfschmerzen zuerst mal. Oder mit Hexenschuss. Oder mit sonst irgendwas. Dass du mit kleinen Dingen anfängst, mit Zahnschmerzen. Und wenn es funktioniert, dann merkst du, wie das alles so funktioniert. Ich habe in meinem Leben eine Entdeckung gemacht. Ich habe mal Rückenschmerzen gehabt als junger Bursche und habe mich nicht getraut, mit mir beten lassen. Zum Arzt wollte ich auch nicht gehen. Dann hätten sie gleich gesagt, Bandscheibenvorfall, das gesagt und das und so weiter. Ich wollte nicht gleich als Krüppel da rumlaufen und mich operieren lassen. Und dann sagt der Prediger, also wenn jemand krank ist, der lege die Hände auf den Kranken. Und er hat gesagt, ich bin krank, ich lege mir auf mich selber die Hände. Ich muss nicht warten, bis mir jemand die Hände auflegt. So habe ich mir selbst die Hände aufgelegt. Im Namen Jesu, Rückenschmerzen weichet. Du, ich war verblüfft. Für 5 Minuten waren die weg. Aber nach 5 Minuten kamen sie wieder. Und was 5 Minuten funktioniert, und das hat dann immer weiter. Und dann plötzlich war ein ganzer halben Tag weg. Und weißt du, du lernst in Salamitechnik, in kleinen Schritten, die Gaben zu gebrauchen. Und deshalb, wenn du nicht für Kranke betest, und der Kranke, das bist du. Dein Körper, deine Seele, dein Geist. Genies zeichnen sich immer durch Kreativität aus und durch außergewöhnliche Leistung und außergewöhnliche Geduld. Du musst geduldig sein und einfach weitermachen. Sich nicht unterkriegen lassen. Auch wenn es nicht funktioniert, als wenn es nach 5 Minuten wiederkommt. Also wenn es 5 Minuten funktioniert hat, kann es auch eine halbe Stunde funktionieren. Der Mensch ist in dieser Welt auf sich selbst gestellt. Das ist der Mensch, kommt allein, wird abgenabelt und dann sagt man, jetzt musst du jetzt gucken, wie du durchkommst. Obwohl er sehr, sehr hilflos ist, ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Man muss ihm alles lehren und beibringen, aber er ist auf sich selbst. Er muss der Krankheit widerstehen, den ganzen Kinderkrankheiten. Er muss sie behaupten. Das muss er. Er muss immer wieder sich selbst helfen. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben. Hilf nicht den Leuten. Ich helfe nicht den Leuten. Habe auch kein Interesse, den Leuten zu helfen. Wisst ihr, was ich den Leuten tue? Ich zeige den Leuten, wie sie sich selber helfen sollen. Wie sie einen Angelhaken nehmen und anfangen zu fischen. Ich füttere sie nicht mit Fischen. Das habe ich gemacht. Als junger Pastor habe ich so viele Hilfsaktionen gestartet, aber das hat nichts gebracht. Die Leute sind nicht weitergekommen. Aber dann, als ich dann ihnen Werkzeuge gegeben habe und ihnen gezeigt habe, das und das könnt ihr machen, das steckt in euch drin. Was könnt ihr? Und dann haben sie eine Firma sogar in der Sowjetunion, früher in der Sowjetunion aufgebaut und vieles andere mehr. Man muss den Leuten zeigen, macht selbst. Betet selbst. Arbeitet selbst. Glaubt selbst. Vertraut selbst. Nicht, dass ich die ganze Welt schalu mache. Geschwister, betet für mich, ich bin so schwer krank. Das wird nicht besser, wenn die ganze Welt für mich betet. Wenn ich selbst bete, das hilft. Vielleicht noch jemand anders, wo ich um Hilfe bitte, ist jemand krank, der rufe die Ältesten und die werden ihn mit Ölsalben ein bisschen unterstützen. Aber eigentlich muss ich nicht betteln. Wir sind keine Bettler mehr im Neuen Testament. Wir sind Christen, Kinder Gottes, Söhne und Töchter des Lebendigen. Die Aufgabe von Lehrern und Predigern und so weiter ist, die Menschen einfach zu helfen, zu zeigen, dass sie selbst was machen, selbst Gemüse anbauen, selbst beten, selbst das Haus bauen, selbst die Kinder erziehen, nicht die Kinder in eine christliche Schule schicken. Weißt du, wir haben unseren Sohn aus der christlichen Schule rausgetan. Warum? Weil da haben wir gemerkt, plötzlich Leute, die aus geschiedenen Familien kommen oder alleinerziehend sind, da bringen sie, vielleicht können die Christen meine Kinder ein bisschen weitererziehen. Nein. Die Leute müssen sich selber ihre Kinder erziehen. Und die Gemeinde ist auch nicht dazu da, dass man Kinder abgibt und die Kinder erzieht. Die Gemeinde ist dazu da, um Leute zu motivieren, Leute zu zeigen, ihr seid verantwortlich für eure Familie, ihr seid verantwortlich für eure Ehe, ihr seid verantwortlich für eure Arbeit, ihr seid verantwortlich für euer Geschäft, ihr seid verantwortlich, macht was draus. Der Mensch ist verwirklicht sich selbst. Und erst als ein selbstständiger Mensch, ein eigenständiger Mensch wird wahrgenommen. Sklaven, unmündige Menschen werden nicht wahrgenommen groß. Die fallen durch. Wenn man gelernt hat, miteinander umzugehen, Treue hält, standfest ist, unerschütterlich ist, und das können wir alles von uns selbst, da brauchen wir nicht große Hilfe von anderen. Du kannst selber stehen, du musst dich nur dich aufrichten. Guck mal, was Jesus immer gemacht hat. Er hat Tausende geheilt. Und wie hat er geheilt? Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. So unkompliziert. Nicht, ich bete für dich, ich bin der Sohn Gottes, der Allmächtige, ich heile dich. Nein, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ja, aber das habe ich noch nie gemacht. Kein Problem, das machst du jetzt. Weißt du, viele machen sich bequem, spielen den Hilflosen. Bitte helfen Sie mir. Oh, Sozialamt, Hartz IV, alle müssen mir helfen, die ganze Welt muss mir helfen. Nein, versuch selbst etwas, unternehm selbst etwas. Versucht mit anderen noch zusammenzuarbeiten. Das ist okay. Sage ich nichts dagegen. Denn wenn du richtig auf dich selbst stellst, wirst du auch versuchen, mit anderen Leuten zusammenzuhelfen, zusammenzuarbeiten und was gemeinsam auf die Beine stellen. Da siehst du, der macht es und er macht es und der macht es und wir machen zusammen was. Aber letztendlich, du musst es anfangen. Eine Stadt, sagen die Schwaben, eine Stadt wird am schnellsten sauber, wenn jeder vor seine eigenen Haustüre kehrt. Jeder vor seine eigenen Haustüre. Du musst nicht warten, bis die Stadtreinigung kommt. Jeder für sein Revier, für sein Stadtteil oder Kiez oder was auch hier ist. Jeder Mensch muss sich selbst in dieser Welt behaupten, sich selbst durchsetzen, sich selbst entscheiden. Du musst die Entscheidung treffen und die Entscheidung musst du dann auch ausbaden. Wie du dich bettest, so liegst du auch nachher. Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder. Also jeder muss selbst für sich die Gesetze Gottes anwenden. Funktionieren sie oder funktionieren sie nicht? Jeder muss selbst entdecken, wie stark mein Glaube ist, wie stark mein Gott ist. Und wir haben in der Bibel, wo Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Jeder hat von ihnen selbst Gott entdeckt und Gott erlebt. Und jeder muss für sich lernen und fortbilden. Ich werde nie vergessen, irgendwo, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging es auch manchmal so, ab und zu mal in der Schule, ich wollte gar nicht mehr lernen. Da habe ich gedacht, für was lerne ich denn eigentlich? Was für einen Sinn hat es überhaupt lernen? Und dann hat der Lehrer gesagt, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst nicht für mich, du lernst für dich. Und genau das ist auch im Christlichen. Ich bete nicht für die anderen, ich bete nicht für den lieben Gott, ich bete für mich. Ich glaube für mich, nicht für die anderen. Jeder muss für sich seine Gedanken kontrollieren. Verstehst? Niemand kann deine Gedanken kontrollieren, die können höchstens manipulieren. Aber kontrollieren musst du selber, ob du es annimmst oder nicht, ob du ja oder nein sagst. Jeder muss mit seinem Vermögen haushalten. Jeder Einzelne für sich. Du kriegst es in der Hand und sagst, jetzt mach mit deinem Pfund was. Wuchere. Jeder muss für sich lernen, auf seine eigenen Füße zu stehen. Jeder muss für sich lernen, die Wohltaten Gottes anzunehmen. Gott tut so viel Gutes an uns, ich muss lernen anzunehmen und zu akzeptieren. Ja, Herr. Oder ich muss selber Nein sagen bei Versuchung und Anfechtung. Das kann niemand für mich. Weißt du, jemand kann sich vor mir stellen und sagen, jawohl, ich beschütze dich. Aber ich muss Nein sagen und Nein wollen auch. Jeder muss für sich, für den anderen sich öffnen. Ich kann nicht herkommen und sagen von oben herab, Geschwister, ihr müsst euch einander lieb haben. Nein, das muss dir eine Herzenssache sein, eine Herzensangelegenheit sein. Dein Bedürfnis, mit denen möchte ich zusammen sein und mit denen, das liegt mir nicht so. Das ist nicht meine Chemie. Und es gibt es, dass du nicht jedermann lieben kannst. Dem einen gefällt die Mutter, dem anderen die Tochter. Also, verstehst du? Du musst ja selber herausfinden, was liegt mir und was liegt mir nicht. Jeder muss selbst sein Leben gestalten, ordentlich zu sein. Weißt du, du kannst alles hinschmeißen und kannst Messe werden. Oder du kannst hergehen und sagen, ich möchte Ordnung bei mir haben. Und Ordnung ist das halbe Leben. Und viele Leute, die kommen nicht vorwärts, weil sie nicht ordentlich sind in ihrem Leben. Ordentlich. Geordnete Verhältnisse. Das fängt von oben an bis in irgendeine letzte Etappe in unserem Leben. Jeder muss für sich pünktlich sein. Jeder muss für sich fleißig sein. Jeder muss für sich ehrlich sein. Jeder für sich muss schweigen können, muss reden können, wenn er gefragt ist. Jeder für sich muss Anvertrautes für sich behalten. Jeder muss für sich, die Dinge, die Gott ihm gegeben hat, gebrauchen oder es lassen. Wir haben alle eine Zunge bekommen und wir müssen lernen, mit unserer Zunge umzugehen. Denn in der Bibel heißt es, durch deine Worte wirst du verdammt und durch deine Worte wirst du selig gesprochen oder wirst du gerecht gemacht. Jeder muss für sich die Tugenden ausleben, was gut ist. Ich werde nie vergessen, mein erster Gottesdienst in Berlin, in der Hochschule der Künste, da mache ich einen Altarruf und da kommen ein paar Leute nach vorne und den ersten und zweiten, den ich dann die Hände denen auflegen möchte und mit denen bete, Pastor, bevor Sie mit mir beten, will ich noch was sagen. Ich habe so und so viele Dämonen, ich bin so und so belastet und so weiter. Und ich weiß nicht, glaube ich, 17 oder 18 Dämonen hat diese Person gehabt. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, Magdalena, die hat 7 gehabt und das war bei Jesus. Und der hat eine ganze, dreimal so viel. So, und habe ich gesagt, warten Sie, ich komme nachher auf Sie zurück. Habe ich durchgebetet, nachdem ich wieder zurückkam zu diesen beiden Personen, dann habe ich gesagt, ja, was sind eure Dämonen, wie heißen sie? Ja, Naschen und all möglichen Untugenden. Habe ich gesagt, weißt du, das sind Untugenden. In meiner Bibel heißt es, so leget nun ab. Afterreden, Lügen und was weiß ich, gemeine Worte. Auch Naschen gehört dazu. Leget ab. Das muss ich ablegen. Das ist meine Sache, das ist meine Aufgabe. Da kann ich nicht, dass jemand für mich betet. Ich kann dich unterstützen und sagt, der Herr segne dich. Der Herr helfe dir, das kann ich sagen. Aber ablegen, das musst du selbst. Du musst dein Schlappmaul ablegen. Diese Geschwätzigkeit. Diese ganzen Zungensünden, diese entzündeten Zungen, die musst du schon selber heilen. Jeder muss für sich selbst verantwortlich sein und sagen, das ist meine Sache. Ich habe mir das angeeignet und jetzt muss ich das loslassen. Gott warnt uns, sich nicht an Sünden anderer zu beteiligen. Weißt du, ist auch eine ganz wichtige Sache. Ja, weißt du, wenn du anfängst als Seelsorger zu arbeiten und dazuhörst und dran denkst, auch um Himmels Willen, was der alles so durchmacht und was er alles so hat, du wirst belastet. Du hast genug Belastung, leg deine Belastungen ab und wärst, wenn du mit dir selber fertig bist, kannst du vielleicht dich anstrengen, ein bisschen für den anderen auch zu kümmern. Aber jeder muss für sich selbst sorgen, für seine Seele. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Also es liegt an mir, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Jeder selbst, mit wem ich zu tun habe und mit wem ich nicht zu tun habe. Meine Bibel sagt, Psalm 1, sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Weißt du, du musst nicht viel tun. Du musst nur dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Da erzählen sie Witze, ziehen über den her oder die her und so weiter. Die reden über alles Mögliche und du hörst zu und irgendetwas bleibt bei dir hängen. Ob es glaubst oder nicht. Du sollst also am Stammtisch von manchen Kaffeekränzen oder Bierstammtisch oder so weiter, da sollst du nicht sitzen und dort alles zuhören. Du solltest dir deinen Gedanken machen und du solltest deinen Weg gehen. Sitzet nicht, wo die Spötter sitzen. Denn da nimmst du automatisch was an. Ab. Wir haben jetzt Karnevalszeit. Verstehst du das, was so alles hergezogen wird? Da wird über alle Politiker hergezogen, da wird über alles Mögliche hergezogen, über den Papst, die Bischöfe, da wird über alles hergezogen. Und es bleibt nicht ohne Sünde. Die Bibel sagt, wo viele Worte sind, da bleibt es nicht über Sünde und bleibt es nicht aus, dass es Sünde passiert, dass du irgendetwas sagst, was nicht stimmt, was nicht wahr ist, was übertrieben ist. Beteilige nicht an fremden Sünden. Wir sind verantwortlich, was wir aufgreifen, wie wir uns benehmen, wie wir auffallen, wie wir ankommen. Wir sind selbst verantwortlich. Stell dir mal vor, wenn du schlecht drauf bist und irgendwo hingehst und dich bewirbst, kein Wunder, dass du nicht angenommen wirst. Da muss ich schon mobilisieren und ich vor dem Spiegel sagen, ich bin stark, ich werde die Stelle kriegen, ich werde vorwärts gehen. Weißt du, deine Worte bestimmen, ob du die Stelle kriegst oder nicht. Und dann gehst du hin und sagst, so Herr Chef, was kriege ich? Was will ich tun? Du sagst es so leicht. Aber wir haben alles in uns, was wir brauchen. Und die Menschen sind auch nur Menschen. Ich werde nie vergessen, als ich Rhetorikunterricht bekam oder Rhetorik studierte, das Erste, was der Professor sagte, Herr Madudis, oder nicht Herr Madudis, ihr lieben Studenten, wenn Sie Probleme haben mit Ihrem Chef, stellen Sie sich Ihren Chef in Unterhosen vor. Er ist genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Er ist gar nichts Besonderes, aber er stellt was dar. Weißt du, was das alles ist? Nur aufgebauscht. Der Chef, der Kanzler, der Präsident, der Vorsitzende, der kann auch morgen wieder abgesetzt werden und ist nicht mehr da. Weißt du, du solltest Selbstachtung haben. In dem Augenblick, wenn du weißt, wer du bist und was du hast und was du kannst, dann hast du Selbstachtung. Da wirst du nicht puckelig laufen, da wirst du nicht schlürfen mit den Schuhen und so dahin gehen, als wenn du von der Beerdigung kommen würdest. Du wirst aufrechten Ganges gehen und du wirst dich hinstellen und sagen, so, ja oder nein. Und was da drüber ist, ist sowieso von übel. Du siehst, ergreife deine Autorität. Du hast eine Autorität. Gott hat etwas in dich hineingegeben. Wir sind alle von Geburt aus Könige und Priester. Aber die meisten sind Waschlappen. Feiglinge, Weichlinge, so steht es in der Bibel. Aber wir sind alle bestimmt von Gott aus, dass wir Überwinder sind. Dass wir das Negative überwinden. Dass das, was gegen uns ist, überwinden. Dass die Widersprüche überwinden. Dass wir die Stirn bieten und sagen, nee, danke. Dann gehe ich lieber. Dann mache ich lieber was anderes. Dann suche ich mir was anderes. Gott hat jedem Verstand gegeben. Weißt du, dir ist alles mitgegeben. Guck mal, die Tiere, was die für eine Intelligenz haben. Denk an eine Ameise, schau dir eine Ameise an. Oder sonst andere Lebewesen. Nur der Mensch benimmt sich manchmal so unmöglich. Gott hat dir alles gegeben, hat dir den Willen gegeben. Er hat dir die ganze Schöpfung anvertraut. Und herrsche darüber. Aber du hast Angst vor Spinnen, Angst vor Mäusen, Angst vor irgendeinem Ungeziefer. Viele lassen sich ihre Rechte berauben. Oder beschneiden, oder sich nehmen oder sie lassen sich entmündigen. Das kannst du nicht, das steht dir nicht zu. Wer sagt es dir? Gott hat dir Dinge gegeben und anvertraut, wenn er dich in eine Situation hineingesetzt hat, dann kannst du die Sache bewältigen und Herr sein in der Lage. Viele glauben an falsche Autoritäten, die Gott nicht gesetzt hat oder gegeben hat. Und so selbsternannte Autoritäten, der Chef, der Boss, der Pastor, der Bischof, der Papst, der König, sind die falschen Herren. Die Herren gehen und die kommen wieder und dann kommen wieder neue. Aber Gott hat dir Herrschaft gegeben. Alles, was du brauchst, ist dir schon anvertraut worden. Viele Menschen hören nur auf Leute, was sie sagen, weil sie selbst nichts wissen, sich selbst nicht zutrauen, weil sie die Bibel nicht kennen. Weil Gott hat uns in der Bibel ganz klar gesagt, wer und was wir sind. Wir sind nicht Knechte und Sklaven. Wir sind zu Freiheit berufen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da bist du nicht frech, aber du bist frei. Du bist demütig, aber du lässt dich nicht erpressen. Das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens. Gott hat dir einen starken Willen gegeben. Den musst du stärken und stärken und stärken, dass du es durchsetzt. Nicht, dass du als Tyrann auftrittst und alles kontrollierst und über Leichen gehst. Nein, das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass du anständig lebst und vernünftig lebst. Entdecke alles, was Gott in dir hineingelegt hat. Jeder, der sich selbst verändert, verändert automatisch seine Umwelt. Stell dir mal vor, du lebst in einer Umgebung, da wird nur geflucht. Und du sagst, hören Sie, hier wird nicht mehr geflucht. Und ich, was ich hier sage, das habe ich selber ausprobiert. Ich bin in Bayern in die Schule und in die Lehre gegangen und die Bayern können wirklich schön fluchen. Also die können schon was hergeben. Ein Bayer kann sehr gut fluchen. So, und dort, wo ich gearbeitet habe, damals bei MAN, da wurde mein Kollege, wir haben Akkord gearbeitet und mein Kollege, der hat geflucht, was das Zeug hielt. Und ich, irgendwie habe ich gedacht, das geht nicht. Das färbt bei mir auch ab. Ich merke, ich fange auch an mit zu fluchen. So, verstehst du, wenn du in solcher Umgebung bist, passiert was Dummes, fängst auch so dumm zu reden. Und weißt du, sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. So, und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, also in meiner Umgebung möchte ich nicht mehr, dass geflucht wird. Was? Wer kann das verbieten? Und wenn irgendwas dann nachher meinem Freund, meinem Nachkollegen ausgerutscht ist, ach, psch, das wollte ich nicht sagen, ist mir ausgerutscht. Aber so langsam hat es aufgehört, das Ausrutschen. Wir müssen unsere Umgebung verändern. Dann habe ich Musik aufgelegt, dass ich so im Hintergrund Musik gehört habe und so weiter. Die Atmosphäre, plötzlich eine andere Atmosphäre entwickelt. Du bist verantwortlich für die Atmosphäre, was um dich herum passiert. Du musst eine andere Schallplatte auflegen. Es ist so wichtig, du bestimmst, was in deinem Umfeld passiert. Das passiert so viel. Aber du bestimmst es, weil Gott es in dir hineingelegt hat. Jeder von uns kann Autorität ergreifen. Er muss nicht beten, Herr, stürzt die Regierung. Nein, die Regierung verändert sich bei dir, wo du lebst. Deinem Betrieb, deinem Alltag. Und du solltest deine Veranlagung, die Gott dir gegeben hat, gebrauchen, deine Möglichkeit nützen, deine Pluspunkte nützen, die Gott dir gegeben hat. Und jeder von uns Pluspunkte. Du sollst nicht deine Schwächen hervorheben. Die entdeckt der Teufel von selber. Aber du sollst deine Pluspunkte, was du kannst, was du bist, aus deinem Wissen etwas machen, aus deinen Talenten, deinen Funden, einfach was drauflegen, noch zusätzlich was tun. Das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens ist, dass du was zusätzlich machst. Die eine Meile musst du so oder so gehen, da bleibt dir nicht erspart. Aber die zweite Meile, das ist, wo der Segen drauf liegt, dieses Zusätzliche. Also Gott hat in deinem Leben etwas hineingelegt, dass du etwas Zusätzliches machen kannst aus dir. Zusätzlich die Möglichkeit noch nützt. Wer und was einer aus sich macht, das liegt an ihm. Die Hebel musst du selber bedienen. Du hast es in der Hand. Ich gebe dir die Schlüssel, sagt Jesus seinen Jüngern. Ich gebe euch die Schlüssel des Himmelreichs. Er hat uns nicht die Schlüssel der Hölle und des Abgrunds gegeben, die Schlüssel des Himmelreichs. Du sollst also das Positive aufschließen, nicht die Hölle, das Böse, das Negative, das Positive. Benutze also deine Hebel, die du hast, mach aus dir was. Nicht nur ein Hebel und sagst, oh Halleluja, Heiland, ich bin so ein Diener Gottes. Nein, du musst alle Hebel, die zur Verfügung stehen, benutzen. Alles, was Gott in dir gelegt hat. Wie heißt es in meiner Bibel? Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. In dir steckt noch einiges drin. In dir steckt noch einiges drin. Alles, was in mir ist, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Du darfst dich nicht nur auf deine Fehlschläge und Niederlagen gucken oder deine Misserfolgen oder der Kritik. Weißt du, wir sind so schnell, lassen uns so schnell entmutigen. Das ist auch da. Mut und Entmutigung, die sind so dicht beieinander. Oder manchmal werden Leute zurückgesetzt, ja, mich mögen niemand. Und so weiter. Wenn die dich nicht mögen, dann gibt es andere, die dich mögen. Irgendjemand wirst du finden. Das, was du von dir selbst hältst, 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 das bist du wirklich. Wenn du sagst, ich bin der letzte Dreck, Dankeschön, nimm es mit, dann bist du es auch. Gott segne dich. Dann wundere dich nicht, wenn die Leute dich als Fußabstreifer benutzen. Aber wenn du sagst, Gott hat mich zu was Wunderbarem gemacht, ich bin ein Gefäß zu seiner Herrlichkeit. Halleluja! Fange an, positiv von dir zu denken. Ich bin ein Armer, bin ein Trottel, bin ein Sklave. Was bist du? Das, was du sagst, das bist du wirklich. Du hast alles, was du brauchst. Und deine Worte machen dich herrlich oder hässlich. Deine Worte. Fange an, die Leute zu lieben, um dich herum. Weißt du, wenn du selbst dich nicht lieben kannst, fang wenigstens deinen Nächsten zu lieben. Deine Leute, die dir irgendwie gefallen. Und Gott hat dir Leute gegeben. Ich werde die nächsten Tage darüber sprechen, am Wochenende. Halte, was du hast. Gott hat dir eine ganze Menge gegeben. Arbeite daran. Lehne die Leute nicht ab, schimpf nicht auf die Leute. Danke Gott für sie. Danke Gott, dass die gibt. Stell dir mal vor, die gibt's nicht. Du würdest vielleicht heute verhungern. Auch dieser komische Chef oder Chefin. Danke Gott, dass diese Leute gibt. Weißt du, eines Tages wird Gott fragen, was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe dir als Hilfe auf den Weg geschickt. Ihr habt ihnen befohlen, dir zu helfen. Was hast du aus ihnen gemacht? Alles, was du brauchst, hat Gott dir in den Weg gegeben. Die Leute, die dich schleifen, polieren, auf Hochglanz bringen, reiben, hobeln, sägen. Diese Leute sind auch eine Gabe Gottes. Nicht nur Charismen, Zungensprache oder sonst was. Diese Leute sind eine Gabe für dich und sehr wichtig für dich, zumindest für deine Ewigkeit. Wichtig, also du denkst überhaupt, oder vermutest. Du kannst auf diese Dinge nicht verzichten. Gott hat alles gegeben, was nötig ist. Die richtige Person hat ihn an deiner Seite gestellt. Auch wenn du denkst, Mensch, ich bin mit dem Falschen oder der Falschen zusammen. Nein, Gott hat schon die richtigen Leute an deine Seite gestellt, die immer so boxen, immer so dich anrümpeln, immer dich so kritisieren, dir immer die Meinung sagen, immer dich runtermachen und du musst schlucken. Also Gott hat schon die Leute in deinen Weg gestellt, damit du rechtzeitig das Richtige tust und auf den Weg kommst und dorthin kommst, wo du hin solltest. Die sollen dir helfen, deinen Glauben zu entwickeln, diese Leute. Das Gesindel natürlich, sagst du. Aber genau das Gesindel ist dazu da, dass du zu deiner Berufung kommst. Stell mal vor, den Moses. Da kommt er, da sieht er zwei Israeliten, zanken sich. Und Tag davor hatte jemand da die Gurgel abgedreht. Dann sagt doch der eine Israel zu Moses, ja, denkst du, du willst mir auch, es sei schon, dass du den Ägypter da umgebracht hast gestern. Jetzt willst du mir auch die Gurgel umdrehen wie dem Ägypter. Und Moses merkte plötzlich, du, die wissen alles, was los ist. Hat sich schon rumgesprochen. Ich muss mich schnell aus dem Staub machen. Und er floh vor Pharao, denn er wusste, das geht nicht gut aus. Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Weißt du, Leute machen Vorwürfe. Und nimm alles aus Gottes Hand. Wir sollten lernen, alle Dinge aus Gottes Hand nehmen, denn alles dient zu unserem Besten. Alles dient zu unserem Besten. Und Moses hat es als Warnsignal genommen und schnell seine Sachen gepackt und ab nach Midian. Er hat das Signal Gottes verstanden. Und wir sollten lernen in unserem Leben, wir haben einen sensiblen Geist, der ist leider verstümmelt und verschüttet. Aber wir haben einen sehr sensiblen Geist, wenn wir richtig aufpassen, wir haben eine Ahnung, spüren, du, da ist was im Anzug, da passiert was. Also wenn der das schon weiß, was ich gestern heimlich getan habe, du, das ist höchste Zeit, dass ich jetzt verschwinde. Wir haben Ahnungen. Weißt du, Gott hat uns die Gabe der Ahnungen gegeben. Die meisten Christen können damit nichts anfangen, Ahnung. Manche kommen zu mir und sagen in der Seelsorge, ich höre Stimmen, ich kann damit nichts anfangen. Sei froh, dass du Stimmen hörst. Sei froh, dass Gott zu dir spricht. Sei froh, du musst nur richtig lenken und leiten und damit richtig umgehen. Die meisten können das nicht, sind nie gelehrt worden. Man hat ihnen nie darüber gesagt. Nicht jede Stimme ist von Gott, das ist mir ganz klar. Aber Gott hat uns Ahnungen gegeben. Ich spüre, du, die Luft ist voller Geigen. Weißt du, wir erwarten etwas immer im Voraus. Wir haben die Pläne Gottes gesehen, wir haben hineingeguckt, was Gott vorbereitet hat. Ich habe das schnell gesehen beim Vorbeifahren, habe das erlebt oder gesehen und jetzt durchlebe ich die Situation, diese Ahnung. Weißt du, wir sehen in Träumen und du solltest auf deine Träume achten, Bruder, Schwester. Denn die Träume, Juden sagen, jeder Traum, der nicht gedeutet ist, ist genauso viel wie ein Brief, der nicht geöffnet wird. Und wie viele solche Briefe schmeißen in den Müll, gar nicht geöffnet, und sind ganz wichtige Botschaften. Sind ganz wichtige Botschaften. Gott will dich warnen. Nein, ich habe zu viel Erbsen gegessen heute Nacht, gestern Abend. Nein, denn nicht die Erbsen. Gott will zu dir reden. Weil Gott hat uns die Träume gegeben. Das ist die Sprache des Unterbewusstseins. Und die meisten Leute, die können dort nur gerade Deutsch reden oder Englisch vielleicht auch noch ein bisschen. Aber die müssen auch die Sprache des Unterbewusstseins reden, verstehen. Was sagt mein Unterbewusstsein? Und unser Leben wird ausschließlich vom Unterbewusstsein bestimmt. Dass ich hier gerade stehe, passiert nicht, weil ich gerade stehen will, sondern mein Unterbewusstsein bestimmt, dass ich gerade stehe und nicht schwanke und nicht Purzelbäume schlage. Dass ich atme und nicht atmen vergesse, dass mein Herz schlägt nur aufgrund von dem Unterbewusstsein. Stell mir vor, ich würde vergessen, im Herzen zu sagen, Herz, schlage jetzt mal wieder Zeit. Weißt du, Gott hat uns das Gefühl gegeben. Das Gefühl ist nicht vom Teufel. Natürlich, wenn wir es falsch leiten, falsch anwenden, aber das ist eine Gabe Gottes. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, ein Gefühl. Wenn dein Gefühl geheiligt ist, wenn dein Gefühl unter Gott ist, wenn dein Gefühl voll Heiligen Geistes ist, dann spürst du, der ist nicht echt. Dann spürst du auf den, bitte, hab mit dem nichts zu schaffen. Oder hier wird die Wahrheit gesagt oder nicht. Dein Gefühl, du solltest viel mehr auf das geheiligte Gefühl, auf das Gott gegebene Gefühl achten. Nicht nur, ich liebe ihn oder ich liebe ihn nicht. Nein, Gefühl ist etwas ganz Sensibles. Aber die meisten Leute haben kein Gefühl. Schon das Gefühl ist zerstört durch, was weiß ich, durch alles. Durch die innere Stimme. Wir ahnen voraus, eine Stimme sagt, unterschreib nicht den Vertrag. Der Vertrag ist nicht sauber. Lies das Kleingedruckte. Und hättest du deiner Stimme, inneren Stimme gehorcht, hättest du manchen Verlust nicht, hättest manche Krise nicht und so weiter. Durch Ahnungen, durch deine Stimme, durch die Verkündigung in der Predigt, Gott redet. Und du spürst, du gehst nach Hause, du, sag mal, woher hat er das gewusst? Er hat mein Problem angesprochen. Mein Problem. Und deine Probleme werden angesprochen im Gottesdienst, wenn es geistgeleitet und geistgesalbt ist. Wir alle haben Instinkte. Nicht nur die Tiere. Was die Tiere haben, hat der Mensch zweimal. Und verstärkt. Und soll es haben. Die Tiere haben Instinkte. Jetzt geht der Sommer zu Ende, jetzt muss man in den Süden fliegen. Eine Ameise hat Instinkte, obwohl es noch so klein ist. Und die Instinkte lehren uns. Wir sollten viel mehr auf unsere Instinkte achten. Was sagt unsere Instinkte? Du, hier ist ein komischer Geist. Wenn du spürst Geister. Du spürst Gedanken, negative Gedanken. Weißt du, die Leute können scheißfreundlich einem ins Gesicht lachen und Zähne zeigen. Aber hinter im Rücken haben sie das Messer. Du spürst es. Du spürst es. Weißt du, diese Instinkte, deine Instinkte sagen dir die Wahrheit. Und Gott hat dir Instinkte gegeben, die sind nicht vom Teufel. Der Teufel missbraucht es, um Menschen zu hassen, abzulehnen und so weiter. Mit dem haben wir nichts zu schaffen. Und wenn ich genau hingucke, welche Menschen der Teufel ablehnt und nicht, sind Menschen, die Gott gefallen, die Gott lieben, mit denen haben wir nichts zu schaffen. Sei vorsichtig vor ihnen, nimm dich in Acht vor ihnen, die sind gefährlich. Warum? Weil sie für den Teufel gefährlich sind. Die könnten dich auf den Weg der Wahrheit bringen. In jedem von uns ist ein Signal, eine Signal- und eine Alarmanlage Gottes drin. Weißt du, wenn du so weit, kalt, heiß. Verstehst? Diese Signalanlage, du spürst mit jedem Tritt, mit jeder Entscheidung, spürst du, ist es echt oder nicht echt. Weißt du, manchmal muss man den Weg gehen. Manchmal kann man nicht sofort auf Anhieb sagen, das ist so und so. Du musst es langsam lernen, mit Gott zu wandeln und mit Gott die Dinge zu entdecken. Wir haben Ahnungen. Und Gott lässt uns das wissen alles. Diese Signalanlage. Diese Instinkte wollen uns korrigieren. Guck mal, die Zugvögel, wenn du so einen Zugvogelschwarm anguckst, die so am Himmel vorbeifliegen, die fliegen in der V-Formation und die wissen ganz genau, wann sie abgeben müssen. Und sagen, Kollege, übernimm du die Führung. Und die anderen sagen, gib ihm, flieg, flattere. Instinkte. Und die haben keinen Kompass, kein Radar, kein Navigerät. Die fliegen und die wissen ihren Weg und wieder zurück. Und die finden genau ihren Laichplatz, wo sie geleicht haben. Und sie lassen sich nicht abhalten, weil die Instinkte sind bei den Tieren so stark. Und der Mensch sollte auch die Instinkte haben, auch vor allem, wenn sie gläubig sind. Denn das heißt, wir erwecken all die Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat. Plötzlich haben wir Instinkte, sind sensibel, sind empfindsam. Nicht empfindlich. Der Teufel macht uns empfindlich. Aber wir sind empfindsam. Wir spüren es. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen, weil wir diese Instinkte in uns haben. Gott hat uns das gegeben. Wir müssen nur ein bisschen tiefer graben, ein bisschen suchen. Ich denke nur an den Propheten Bileam, ein Prophet Gottes. Ja, ich kann weissagen, ich kann prophezeien. Er hat prophezeit, eine schöne Prophezeiung über Israel und Jesus gegeben. Ich sehe einen Stern aus Jakob. Er konnte verfluchen, aber es hat nicht immer geklappt. Und er hat nicht gemerkt, dass Gott ihm in den Weg steht. Nur sein Esel hat es kapiert. Ein Esel sieht mehr als der Prophet. Und ich sage, mancher Esel sieht mehr. Manche Katze sieht mehr. Mancher Hund sieht mehr als mancher Christ. Das Tier sieht, was der Mensch nicht sehen, weil die Tiere ja nicht gefallen sind. Die Tiere haben nicht gesündigt. Die Tiere kriegen nur die Krankheit, die die Menschen haben, wenn sie mit den Menschen zusammen sind oder lang zusammen sind. Das Tier weiß, wo seine Grenzen sind. Das sind Instinkte. Weißt du, Gott hat uns Instinkte gegeben. Wann soll ich aufhören, wenn es am besten schmeckt? Weißt du, der Mensch hat keine Grenzen. Er isst und frisst sich zu Tode. Aber das Tier, wenn es gefressen hat, ist satt und lässt es stehen. Es handelt immer instinktiv. Wenn es auf die Jagd geht, es überfrisst sich nicht. Das ist ein Wiener Hofprediger, der hat sehr gegen Alkohol gewettert und gedonnert. Ihr dürft nicht so viel saufen, ihr Hofsleute, ihr Bedienstete und so weiter. Und dann geht der Prediger über den Hof und dann kommt so ein Hofbeamter vorbei und sagt, Herr Pfarrer, wie viel dürfen wir trinken? Oder weil er gegen Alkohol so gewettert hat, trinken Sie das Maß eines Ochsen. Sagt er, wie bitte? Weißt du, was ein Ochse trinkt? Schon einige Hektoliter Wasser. Aber ein Ochse weiß, wann er aufhören muss. Wann er seinen Durst gelöscht hat. Trinken Sie das Maß eines Ochsen. Weißt du, das Tier hat eine innere Sperre. Und die hat Gott auch bei uns eingebaut. Eine innere Sperre. Jetzt ist die Sättigung erreicht, der Durst gelöscht. Das Tier kann Nein sagen. Der Mensch das nicht, der hat es noch nicht gelernt. Jetzt muss er lernen, seine Grenzen zu entdecken. Und ich sage euch, ihr Lieben, wir sind besser als die Tiere. Wir sind über den Tieren, glauben wir wenigstens. Und wir erheben uns über die Tiere. Und wir sollten besser sein als die Tiere, weil Gott uns Autorität gegeben hat. Und du sollst über alles herrschen, was keucht und fleucht. Du kannst von den Tieren noch eine ganze Menge lernen, wenn du willst. Eine ganze Menge. Sie rennen, wenn sie Angst haben. Sie halten zusammen, wenn sie gejagt werden. Und sie versuchen, an die Herde zu bleiben, so nah wie möglich. Und sie wissen, wenn wir von der Herde getrennt sind, sind verloren. Ich werde nie vergessen, ich will in Schweden mit meinen Kindern, mache ich so Wanderung und wollte eine Abkürzung nehmen und da gehe ich über eine Wiese und ich sehe, auf dieser Wiese sind Rinder. Und ich will diese Wiese überqueren. Doch, das ist ein kleines Stück, überquere ich. Und ich betrete die Wiese und dann kommen plötzlich die ganzen Bullen und da stellen sich in Reih und Glied und der eine fängt schon mit dem Fuß zu kratzen. Mir ist zweierlei gegangen, ich bin langsam aber sicher wieder rausgegangen und habe lieber einen Umweg genommen, anstatt durch dieses Feld der Rinder, durch ihre Wiese zu gehen. Das Tier verteidigt sein Revier. Und du, verteidigst du auch dein Revier? Weißt du, Gott hat uns hineingelegt. Das ist mein Haus, meine Familie, meine Kinder, mein Mann, meine Frau, meine Arbeit, mein Auto, mein Geld. Wir müssen lernen zu verteidigen. Das hat Gott dir anvertraut und Gott wird eines Tages von dir Rechenschaft fordern. Was hast du daraus gemacht? Ja, ich habe alles dem Teufel überlassen. Das ist billig und einfach, primitiv. Die Tiere halten zusammen. Und du sollst lernen, zusammenzuhalten, zusammenstehen, was es auch immer heißt. Die Tiere wehren sich, wenn sie angegriffen werden, verteidigen sich. Und die meisten Tiere leben in einem Rudel, in einer Herde. Und das ist auch, und Gott hat das alles in uns hineingelegt. Wir können nicht alles allein. Wir müssen zusammenstehen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wenn du nicht in die Gemeinde gehst, dann gehst du im Kaninchenzuchtverein oder Briefmarkenclub. Weißt du, du brauchst Menschen, wo du einfach mit jemandem austauschst. Geh in Selbsthilfegruppe. Das hilft dir mehr, als so einfach vorm Fernseher zu sitzen, allein dahin zu vegetieren. Aber die Gemeinde ist der Platz, was Gott gegeben hat. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Und wir sollten lernen, auch in der Gemeinde. Und Gott hat uns das gegeben, dass wir uns mit einigen Leuten vereinigen können, eins werden können, miteinander beten können, miteinander sagen können, du Horch, wir gehen in diese Richtung, gehst du mit? Alles, was du brauchst, hat der Konstrukteur schon bereits bereitgestellt. Alles gegeben. Es ist alles schon installiert. Du musst es nur noch mit Leben füllen, aktivieren, gebrauchen, anwenden. Das ist alles, was du tun musst. Du hast Hände, gebrauch sie jetzt. Lerne mit den Händen was zu machen. Du kannst mit den Händen nicht nur wedeln, du kannst auch Klavier spielen und das Optimale an Musik rausholen. Wenn du das alles verbindest, Herz und Geist und Sinn und Seele, Gott hat dir die Liebe gegeben. Du musst nicht beten, lieber Gott, schenk mir mehr Liebe. Ich brauche mehr Liebe. Geschwister, wir brauchen mehr Liebe. Ich glaube an diesen Quatsch nicht, dass wir mehr Liebe brauchen. Die Liebe ist bereits ausgegossen durch den Heiligen Geist in unserer Mitte. Wir müssen nur die Liebe freisetzen. Die Liebe ist da. Ich muss sie nur freisetzen. Ich muss nur anfangen zu lieben. Einen Kuchen zu backen. Oder einzuladen. Oder jemand an die Hand nehmen, jemand auf die Schulter klopfen, jemand ermutigen. Die Liebe ist bereits durch den Heiligen Geist ausgegossen in unseren Herzen. Wir haben Liebe, aber wir kapseln uns so ab. Wir isolieren uns. Und das ist nicht von Gott isolieren. Du musst nur anfangen zu lieben. Einfach auf jemanden zugehen. Auf jemand sich zeigen lassen, wem kann ich Gutes tun? Das ist Liebe. Einfach sich outen. Der Heilige Geist ist schon da. Du musst nicht den Heiligen Geist jetzt suchen. Oh, Heiliger Geist, komm bitte runter, ganz schnell. Und dann womöglich noch auf den Stuhl steigen. Ich kenne Christen, die sind auf den Stuhl gestiegen, um noch näher am Himmel zu kommen. Vergiss den Schmarrn. Der Heilige Geist ist bereits ausgegossen. Du musst nur empfangen. Einfach annehmen und sagen, bitte, komm Heiliger Geist, ich brauche dich. Sündenvergebung ist bereits da. Du musst jetzt nicht groß kämpfen, nicht was abarbeiten oder büßen, auf den Knien gehen, um die Gnadenkapelle herumpilgern. Nein, Sündenvergebung ist bereits da. Du musst es nur annehmen. Es ist alles da, was du brauchst. Die Kraft Gottes ist da. Du musst nur die Kraft Gottes gebrauchen. Aber wie macht man das? Indem du auf die Dinge zugehst. Nicht, wenn du von den Dingen wegläufst. Kraft Gottes manifestiert sich erst, wenn du auf die Sache zugehst, wenn du die Sache anpackst. Als die Aussätzigen geheilt werden wollten, dann hat Jesus gesagt, geht und zeigt euch den Priester. Und indem sie hingingen, wurden sie heil.
Jeden Tag, je mehr du auf Jesus, auf Gott zugehst, desto heiler und heiler und heiler und heiler wirst du, indem sie hingingen. Jeden Kraft Gottes wird freigesetzt, indem du etwas tust. Wenn du nichts tust, im Bett liegst, wird nichts passieren. Aber tu etwas. Teste dein Problem, du hast ein Problem, geh auf das Problem zu und mach aus deinem Problem ein Projekt. Du musst den Zündschlüssel umdrehen, das ist alles. Gott hat uns die Autorität gegeben, starten musst du selber. Und du musst bestimmen, in welche Richtung die Sache gehen soll. In deinem Leben bestimmst du, was für einen Gang dein Leben fährt, wie sich dein Leben entwickelt. Er hat so viele Gaben in deinem Leben hineingelegt. Du kannst träumen, du kannst sprechen, du kannst denken, du kannst geben, du kannst dich entscheiden, du kannst hören und du kannst befehlen. Und ich sage euch eines, die Mächte gehorchen nur, egal, gute Mächte und schlechte Mächte, die Mächte gehorchen nur, wenn du befehlst. Du sollst zu dem Berg sprechen, nicht beten, lieber Berg, ich bitte, lieber Gott, nimm den Berg weg. Nein, du sollst zu dem Berg sprechen, Berg, heb dich weg und versenk dich ins Meer, hat Jesus gesagt. Das sind nicht meine Worte und nicht meine Erfindung, aber das hat Gott uns gegeben. Der Mensch hat Autorität, er ist König, der soll befehlen. Christen sollen lernen zu befehlen in ihrem Umfeld, da wo sie sind. Geist der Furcht, pst, Satan hinter mir. Ja, du musst lernen, kommandieren. Nicht sagen, Dackel, weg, 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 weg. Du musst an die Hand anpacken und sagen, still, Fuß, hier. Befehlen. Lerne zu befehlen. Und das hast du. Du kannst natürlich deine Stimme so und so gebrauchen. Und der Mensch, der gelernt hat, seine Stimme zu artikulieren, der kann weinerlich sein, jämmerlich sein, oder der kann autoritär sprechen, wie ein Löwe brüllen. Entdecke, wer und was in dir ist. Bist du eine Maus oder bist du ein Löwe? Was bist du? Maus oder ein Löwe? Und wir sollten als Löwen unser Revier verteidigen. Christus in uns. Ja, der Teufel ist der Löwe natürlich, sagst du. Nein, nein, Jesus ist der Löwe aus Juda, wenn Christus in dir ist. Und natürlich, der Teufel imitiert alles. Der Teufel ist der Affe Gottes. Wenn Gott eine Kirche baut, baut er daneben eine Kapelle. Das ist er. Und dann denken wir, das darf ich nicht, weil der Teufel das sowas nachmacht. Weißt du, der Teufel bestiehlt die Christen und die Christen merken das gar nicht. Die sind bestohlen. Die Musik, verstehst du, Christen haben die Musik erfunden. Und die Musik ist zur Ehre Gottes und Verherrlichung Gottes. Und was macht der Teufel? Er versucht es an sich zu reißen. Mit den ganzen Superstars. Schau die ganzen Superstars an, ob Elvis Presley ist oder sonst jemand anders. Die haben zuerst mal christliche Lieder gesungen, gläubige Lieder gesungen, Gospelmusik gemacht und dann so langsam abgedriftet. Wir haben die Fähigkeiten. Die Frage ist, wozu gebrauchen wir die Fähigkeiten? Zur Ehre Gottes oder zu unserer Ehre oder zur Verherrlichung Gottes? Alle Fähigkeiten zum Leben sind in uns. Wir müssen nur sie entwickeln, verfeinern. Wir müssen sie erweitern, die Grenzen erweitern. Wenn die Gaben nicht eingesetzt werden, ist es so wie mit einem Pflug. Ein Pflug rostet, wenn mit ihm nicht geackert wird. So, die Werkzeuge rosten, wenn sie nicht eingesetzt werden, wenn sie nicht arbeiten. Als Christ rostest du und verrostest am Schluss. Rost und Motten fressen dich. Ja, steht in der Bibel, Rost und Motten. Und die werden, Gott hält es fern von dir, wenn du dein Leben einsetzt. Und Rost und Motten werden es nicht fressen. Wenn du fest in Aktion bist, fest in Arbeit bist, weißt du, dann bewältigst du. Wenn du das nicht bewältigst, dann werden die Dinge, die du als Gabe hast, dir zum Problem werden. Die werden dir Probleme machen. Und die werden eine Last sein. Du wirst so viele Möglichkeiten sehen, da macht keiner was und ärgert sich über die Leute, die nichts machen. Und Gott sagt, und warum machst du nichts? Kritisieren kann jeder. Mach du doch was. Aber die Gaben, die nicht eingesetzt werden, und jeder hat eine Gabe und sollte die Gabe gebrauchen und nicht kritisieren. Gott hat uns also Instinkte gegeben, also Ahnungen, Vorstellungen oder Ideen. Die hat uns alle gegeben, die sind da. Guck mal, wir finden jetzt erst die Computer und diese ganzen technischen Dinge, der, der Kommunikation. Das hat schon immer in dem Geist, in der Idee, hat schon immer gegeben. Aber der Mensch hat es nur nicht entdeckt, nur nicht verwirklicht, nur nicht umgesetzt. 1848 meldet hier der Patentdirektor vom Patentamt in Berlin quittiert seinen Dienst und sagt, also ich möchte nicht mehr weiter Patentdirektor sein, es gibt nichts mehr zu erfinden. 1848, 100 Jahre später, 1948, da bricht eine Revolution aus. Kernspaltung, dann ein paar Jahre später Computertechnik, was da noch, guck mal, und der quittiert seinen Dienst. Und so sind viele Menschen, die quittieren ihren Dienst, es gibt nichts mehr zu erfinden. Weil der Geist nicht freigesetzt wird. Weil man damit nicht mehr arbeitet. Aber dann irgendwo ein Bill Gates in eine Garage fängt an zu kombinieren und so weiter und zu düfteln und entdeckt Möglichkeiten und erfindet wieder Möglichkeiten. Und heute ist fast wie selbstverständlich da unser Alltag mit den ganzen Handys und Computer und all diesen Dingen gar nicht mehr wegzudenken. Und alles ist da. Die Natur hat alles schon vorher gehabt. Gott hat uns Humor gegeben. Weißt du, es ist traurig, dass viele Menschen keinen Humor haben. Immer so depressiv, schwermütig, traurig, beleidigt, bitter, eingeschnappt, traurig. Weißt du, wir sollen uns freuen und fröhlich sein. Das sagt die Bibel. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gott hat uns gegeben. Er hat die wunderbare Welt geschaffen. Geht auf dem Feld, schaut die Lilien an. Wie schön die sind. Weißt du, wir sollten anfangen, Gott zu danken. Für die schöne Welt. Oh Herr, du hast die Blume so schön gemacht. Und mich hast du auch wunderbar gemacht. Wir können danken. Wir haben die Möglichkeit, die Fähigkeit zu danken. Oder wir können kritisieren und unzufrieden sein. Beides ist in uns drin. Beides ist in uns drin, Dankeschön zu sagen oder zu kritisieren. Wir können liegen bleiben oder wir können aufstehen. Liegt beides an uns. Und das zeigt sich, wer wir sind und was wir können. Haben wir den starken Willen? Du musst nicht perfekt sein oder warten, bis du perfekt bist. Ergreif einfach die Initiative. Und das liegt in dir. Du spürst, ich muss hier was tun. Ich muss hier eingreifen. Ich muss mich bewegen. Ich muss etwas unternehmen. Ergreife die Hand Gottes, das wäre vielleicht der erste Akt, was du tun solltest. Wenn du die Hand Gottes ergriffen hast, dann wirst du mit der anderen Hand was anderes dich schnappen. Weißt du, sein Geist wird deiner Schwachheit helfen. Und es wird gut werden. Weißt du, wenn du mit Gott verbunden bist, wird der Geist Gottes, der Heilige Geist, deiner Schwachheit helfen. Der wird dich aufrichten, der wird dir Mut geben, der wird dich kühn machen. Und dich zu einem Vollender machen. Das, was Gott in dir angefangen hat, den Wunsch, auch der Wunsch ist von Gott. Ist ein Geschenk Gottes. Wenn du keinen Wunsch hast, werden dich keine 10 Pferde wohin bringen. Niemand wird dich wohin bringen, wenn du keinen Wunsch hast. Der Wunsch ist von Gott, Leute. Ist, was Gott in dir hineingelegt hat. Ich wünsche es mir. Und überleg einmal, was wünschst du dir? Entdecke deine Identität. Wer und was bist du in Christus? Wir sind bestimmt von Gott zu regieren, zu herrschen, uns untertan zu machen. Du sollst nicht Egoist sein und über andere herrschen. Nein, du sollst über dein Leben herrschen. Sich selbst beherrschen ist der größte Sieg. Selbstkontrolle. Eine der Früchte des Heiligen Geistes. Luther hat nur so dumm übersetzt, Keuschheit. Da denkt man nur an Sex. Aber richtig heißt es Selbstkontrolle. Gott hat dich so stark gemacht, dass du dich selbst kontrollieren kannst. Gott kennt deine Kraftlosigkeit und so weiter. Aber der Heilige Geist will in dein Leben kommen, will dich mit Gott verbinden und will einfach dir den Weg zeigen, wie du deine Probleme löst, wie du die Sache angehst und was du daraus machst. Der Heilige Geist ist es, der Lehrer, der Beistand. Die Lösung unserer Probleme liegt in uns. Und das bist du. Und das löst du. Die Hilfe für unser Leben ist in uns. Du musst nicht woanders Hilfe suchen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, steht es irgendwo. Oder sagen die Leute, hilf dir selbst. Alles, was du brauchst, hat Gott in dir hineingelegt. Und wenn du anfängst, dir selbst zu helfen, sieht der liebe Gott, du, der kann gar nicht. Der zappelt und er kriecht auf alle vier. Und dann wird er seinen Engel befehlen, dir zur Seite stehen. Und dann kriegst du die Hilfe von oben. Wenn Gott sieht, du willst. Und das ist das Einzige, was er interessiert ist, an was er sehen möchte. Er will sehen, willst du? Nicht, ob du kannst, willst du. Und wenn er merkt, du willst und kannst nicht, dann sagt er, bitte Nachschub. Bitte helft ihm. Weißt du, wenn du an die Sache rangehst und Gott sieht, ob du das schaffst oder nicht, dann wirst du merken plötzlich, oh mein Gott, ich kann das nicht, bitte hilf mir. Da wirst du um Hilfe bitten und um Hilfe rufen und Hilfe wird kommen. Aber du musst anfangen. Du musst A sagen und alles andere macht dann Gott. Du löst die Lawine aus. Unsere Probleme, ihr Lieben, sind geistliche Probleme. Man kann nur geistlich gelöst werden, können nur mit Gott gelöst werden, können nur mit dem Heiligen Geist gelöst werden, haben eine geistliche Ursache. Alle unsere Probleme haben eine geistliche Ursache. Finden Sie heraus, was es ist. Müssen in unserem Geist verarbeitet werden. Und wenn du die Lösung in deinem Geist hast, hast du schon die Lösung da. Du musst gar nicht so viel nach Lösung suchen. Weißt du, deine Probleme werden im Verborgenen gelöst, in der Kammer. Da, in der Dunkelkammer, da werden die Filme entwickelt. Auch der Film des Lebens, in der Dunkelkammer. Viele wissen das gar nicht, hat es ihnen noch niemand gesagt. Wir leben aus dem Unbewussten, aus dem Unsichtbaren. Dort schöpfen wir, da sehen wir im Vorbeifahren, ach, das ist in meinem Leben. Da denkst du, du hast vor 100 Jahren mal gelebt. Nein, das ist, was du in Zukunft erlebst. Weil Gott, wenn er Gott was zeigt, zeigt er immer was Zukünftiges, prophetisch. Und plötzlich merkst du, was mit dir los ist, was dir fehlt. Und warum sich die Leute so komisch verhalten, warum du dich so komisch verhältst. Weißt du, du merkst plötzlich, wenn du der Sache mehr auf den Grund gehst, das Problem ist, die meisten Leute sind nur oberflächlich. Leben sie nur an der Oberfläche, sie gehen nicht in die Tiefe. Auch ihre Existenz, ihres Daseins. Weißt du, wenn du merkst, dass, lernst, dass alles, was wir sind, wir kommen aus dem Verborgenen, aus dem Jenseits, werden wir gelebt. Von Gottes Plänen werden wir bestimmt, von Gottes Geist werden wir geleitet. Und dann verstehst du, warum plötzlich die Leute so aggressiv sind oder so viel reden oder so viel Albträume haben und plötzlich anders werden, indem, wenn du kommst, oder so apathisch werden oder sonst noch was oder krank sind oder müde und schlapp. Weißt du, wenn du weißt, das kommt alles aus dem Jenseits, das ist, habe ich keinen Einfluss. Wir sind ein Teil. Das Sichtbare und Unsichtbare gehört zusammen. Himmel und Erde gehören zusammen. Dein Wille geschehe im Himmel und dein Wille geschehe auf Erden. Und wir müssen die verborgenen Ursachen kennen. Aber Gott hat alles in uns hineingelegt. In uns ist die Seele, in uns ist der Geist und wir sind der Körper. Das ist der Mensch. Und nicht nur der Körper. Die meisten behandeln nur den Körper, aber die wenigsten gehen auf den Grund, die Seele und den Geist. Dir soll es so gehen, wie deiner Seele es geht. Weißt du, sein Baum, wenn du so einen Baum anguckst, seine Früchte kommen aus seiner Veranlagung. Der Baum in diesem kleinen Samenkorn, ob es eine Eichel ist oder eine Kastanie ist, spielt jetzt keine Rolle, aus diesem kleinen Samenkorn wird ein ganzer Wald. Da steckt alles in diesem Samenkorn drin. Und in uns steckt alles drin. Generationen in dir sollen gesegnet werden bis ins tausendste Glied. Also in dir steckt der Segen für tausend Generationen. In dir stecken verborgene Kräfte, die musst du nur entdecken. Du musst nur anfangen zu pflegen, dem nachzugehen. So wie dieser Baum, er bringt seine Frucht, wenn seine Zeit gekommen ist. Du musst den richtigen Platz haben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird seine Frucht bringen, er ist gepflanzt wie am Wasser. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Weißt du, in uns sind die Triebkräfte. Triebkräfte, Motor, Antriebkraft. Weißt du, diese Triebkräfte können zerstörerisch sein, können abbauen oder sie können aufbauen. Triebkräfte. Und es ist nicht nur Sex und nicht nur Esstrieb und nicht nur Selbsterhaltungstrieb. Es sind Triebkräfte. Ich will, Gott stehe mir bei. Ich will, Gott stehe mir bei. Das sind die Triebkräfte, die dich treiben. Unser ganzes Triebleben. Weißt du, wir sind voll, das hat Gott hineingelegt. Weißt du, wenn du Angst hast, dann entwickelst du Gedanken und Gedankengänge, diesen Instinkt, Begierde, Sinnlichkeit, Verlangen. Was muss ich tun? Wie geht's jetzt weiter? In Lukas 17, Vers 20 und 21, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden. Also, dass du plötzlich da irgendeine Erscheinung siehst, vergiss es, sowas gibt's nicht. Oder brauchst du auch nicht, ist auch nicht nötig. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden und man wird nicht sagen, hier ist es oder dort ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. In dir und mir ist das Reich Gottes. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Christus in uns haben, wir sind Bürger des neuen Reiches, des Königreiches Gottes. Das Reich Gottes ist in uns, wenn Christus in uns ist. Wenn Christus nicht in uns ist, ist der Teufel in uns. Da ist das Reich Satans in uns. Da sind wir böse. Und der Mensch ist böse von Jugend an. Da kann ich neutral sein. Aber wenn wir Jesus in uns haben, das Reich Gottes ist in mir. Wir sind ein Teil des Reiches Gottes. Jesus regiert uns. Und damit beginnt dann das ganze neue Leben. Wenn ich mich Gott völlig übergebe und überlasse und seinen Gesetzen folge und so weiter, geht genauso wie bei einem Flugzeug. Ich heb ab. Guck mal, so Flugzeuge, die wiegen x Tonnen und transportieren noch x Tonnen. Also, das kannst du nicht mal hochheben. Aber die fliegen in der Luft. Und wie? Und wie hoch? Und wie schnell? Und wie weit? Weil sie die bestimmten Gesetze der Aerodynamik beachten. Wenn du die Gesetze Gottes beachtest, kannst du schwimmen wie die Schiffe. Schiffe sind aus Eisen heutzutage. Und Eisen ist sehr schwer, Eisen geht unter. Aber richtig gebaut, richtig gehandhabt, schwimmt es auf dem Wasser. Ein Flugzeug fliegt in der Luft. Wenn ich mich dem Willen Gottes unterordne, den Willen Gottes in mein Leben integriere, dein Wille geschehe auf Erden, wenn ich das begreife und begriffen habe, wie das funktionieren soll, dann kann ich plötzlich Dinge tun, die überhaupt gar nicht menschlich denkbar sind, wo andere sagen, das geht nicht. Ich wachse über mich selbst hinaus, wenn ich mich selbst erkenne und mich Gott unterordne und mit Gott lebe. Ich wachse über mich selbst hinaus. Und das Ziel unseres Lebens ist, nicht gesund zu werden oder nicht irgendwie reich zu werden. Nein, das Ziel unseres Lebens ist, dass ich einmal bei Gott bin und erneuert werde und einmal am Thron Gottes bin und mit Christus regiere, bei Christus bin. Gott will, dass er sich durch uns verwirklicht, dass die Frucht, die in mir drinsteckt, rauskommt. Weißt du, aus dem Matthäus kommt Matthäus Frucht. Aus deiner Frucht kommt, so wie du heißt, kommt deine Frucht raus. David sagt einmal in einem seiner Psalmen, alle meine Quellen sind in dir. In dir ist das Leben, in dir ist die Veranlagung. Wenn du Gott in dir hast, dann hast du alle Informationen, die du brauchst, die sind alle da. Du musst sie nur abrufen, googeln, Gott suchen. Alle Informationen sind da. Arbeite dran. Du hast alle Voraussetzungen, um ein glückliches, gesegnetes, ewiges Leben zu leben. Du hast alle Voraussetzungen da. Du musst nur wollen. Und das Wollen steckt auch in dir. Wer will schon sterben? Keiner ist groß an Sterben interessiert. In dir steckt die Sehnsucht nach Liebe. In dir steckt die Sehnsucht nach Frieden. Jeder Mensch will Frieden. Lass mich in Ruhe. Jeder Mensch will Freude. Jeder Mensch möchte irgendwo sich betätigen, gebraucht werden, irgendwo helfen, sich nützlich erzeigen. In uns steckt die Sehnsucht nach Gesundheit. Wenn ich fragen würde, wer möchte krank sein? Für wen wäre Krankheit ein Segen? Ich kann für euch beten. Nein, weißt du, die meisten wollen ja gesund werden und tun alles, um gesund zu sein. In uns steckt die Sehnsucht nach Sieg und Erfolg, nach Selbstentfaltung. Und in uns steckt die Sehnsucht nach Perfektion, nach Vollendung, vollkommen zu werden. In dir steckt die Sehnsucht nach Gottähnlichkeit. Ihr werdet sein wie Gott. In uns steckt die Sehnsucht. Ich möchte auch so sein, wenn ich das nur könnte. Deshalb sind die ganzen mystischen und magischen und märchenhaften Filme und Sagen und Legenden so, verstehst, in die Hände klatschen und es passiert schon. Wir möchten Autorität haben, aber Gott hat das alles in uns hineingelegt. Es muss nicht nur in den Märchen erzählt sein oder in Legenden und Sagen. Diese geheimen Wünsche und geheimen Kräfte stecken in uns. Du sollst zum Berg sprechen. Du sollst den Vater anrufen. Du sollst mit Gott reden. Kinder kann man nicht erziehen, hat jemand mal gesagt. Kann man nicht erziehen. Die brauchen Vorbild und die machen alles nach. Erziehen. Die kannst du nicht erziehen. Die gucken sich, was die Eltern machen. Wie die Alten singen, so zwitschern auch die Jungen. Also, die Kinder, die kannst du nicht erziehen. Die brauchen immer ein Vorbild. Und wir haben ein Vorbild, der uns zeigt, wie man sein Leben lebt. Jesus war ein vollkommener Mensch, wie Gott ihn gewollt hat, der zweite Adam. Der erste Adam hat versagt, die erste Eva hat versagt, aber Jesus ist das Original Gottes, das unter uns wohnte, und du kannst das werden, was Jesus war. Das Gleiche. Denn die Jünger wurden in den ersten 30, 40 Jahren in Antiochien Christen genannt. Warum? Die gingen wie Jesus, die sprachen wie Jesus, die beteten wie Jesus, die dienten wie Jesus, die haben sich benommen wie Jesus. Christen, das sind Christen. Die haben das Vorbild begriffen, sie haben Jesus nachgemacht. Und wenn du anfängst, Jesus nachzumachen, und das ist alles, in uns steckt die Veranlagung, ich will was nachmachen, jemand, mein Vorbild, Ideal. Die meisten Leute haben heute keine Ideale mehr. Und die Ideale, die sie haben, können sie nicht verwirklichen. Aber schau Jesus an. Er hat Gott ausgelebt. Und wenn du einmal anfängst, Jesus nachzumachen, und nur in kleinen Stücken, fang an, Jesus in kleinen Stücken nachzumachen. Lies die vier Evangelien, und die sind so wunderbar und die sind so schön. Lies sie, verinnerliche sie und sag, Jesus, so wie du gelebt hast, möchte ich auch leben. Vergeben. Sogar am Kreuz, die Hände sind gebunden, aber Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fang an zu vergeben. Das kannst du. Da musst du nicht Theologie studieren, wie vergebe ich? Die meisten Leute denken, ich muss eine Bibelwoche zuerst mal halten über Vergebung. Nein, fang an zu vergeben. Vergib ihnen. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das war die Fußwaschung damals. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich gedemütigt. Fang an, dich zu demütigen. Nicht immer, die müssen mir dienen. Nein, du bist der Diener Gottes oder Dienerin. Fang an, dem Beispiel Jesu nachzufolgen. Und du wirst merken, es funktioniert. Plötzlich bringt dein Leben Frucht. Fang an, deinem Mann, deiner Frau die Füße zu waschen. Nicht in der Gemeinde, zu Hause. Fang an, etwas zu tun, dem Beispiel Jesu zu folgen. Fang an zu geben. So wie Jesus gezeigt hat, wie man geben sollte, wie die Witwe da gegeben hat, wie er gegeben hat. Er hat alles gegeben und sich verausgabt. In der Bibel ist es interessant, die heiligen Frauen waren alle unfruchtbar. Und das ist eine Katastrophe, dass sie Sarah und so weiter, diese biblischen Frauen, diese alten Frauen in Frauen Israels, alle unfruchtbar waren. Der Teufel hat ihr Leib verschlossen gehabt. Und da, eigentlich heißt es in der Bibel, der Herr öffnete ihr Leib. Also ihr Leib war verschlossen. Und der Herr muss den Leib der heiligen Frauen öffnen. Da heißt etwas, da sagt etwas, dein Körper muss geöffnet werden, dass aus dir was rauskommt. Die Gaben aus dir rauskommen. Und so viele, bis im Alter, Sarah, fast 100 Jahre alt. Und der Herr öffnete ihr Leib. Irgendjemand hat sie blockiert, dass sie unfruchtbar war. Aber Unfruchtbarkeit ist heilbar, auch so im Geistlichen. Deine geistliche Unfruchtbarkeit ist heilbar. Gott muss dein Leib öffnen, dein Körper, deine Hände, deine Stimme, deine Augen, deine Ohren. Er muss sie öffnen. Wie macht er das? Dass du empfänglich wirst. Und dann hat sie plötzlich die Sarah empfangen. Und wann hat sie empfangen? Als sie lachte. Als sie lachte. Und schau die ganzen Geschlechtsregister. Das ist auch interessant, wenn du die Geschlechtsregister liest. Ich will jetzt nicht eine neue Predigt anfangen. Aber wenn du die Geschlechtsregister liest, da heißt es, und Adam erkannte seine Frau und sie gebar den und den Sohn. Erkannte. Und immer wieder heißt es, erkannte. Nicht, dass sie Sex gehabt haben. Nein, dort steht nichts von Sex, sondern er erkannte sie. Das ist eine Botschaft. Im Erkennen liegt die Macht. Wenn du dich selbst erkennst und wenn du erkennst, wie wichtig der andere ist und dass der andere ein Gehilfe ist oder eine Gehilfin ist, im Erkennen, das ist ein Zeugungsakt. Wenn du Gott erkennst, dann ist dein Leib nicht mehr unfruchtbar, dann öffnet sich dein Leib. Ohne Erkenntnis bringen wir nichts zustande. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Und er erkannte seine Frau und sie brachte den Sohn zur Welt. Dieses Erkennen. Ohne Erkenntnis bleiben wir leer, gehen zugrunde und mit der Zeit sterben wir auch aus. Ohne Erkenntnis. Geschwister, deshalb ist es so wichtig, erkenne die Gabe, die in dir gelegt wurde, bei deiner Handauflegung, Timotheus. im 2. Timotheus erkenne. Sei nicht so feige und mutlos und ängstlich und so schwach und so gebrechlich. Erkenne die Gabe, die in dir gelegt wurde. Sei mutig und sei kühn und geh voran. In dir steckt alles drin. Ein Adler weiß, dass er ein Adler ist. Niemand muss ihm sagen, du hör mal, du bist ein Adler, der jagt. Sobald er erwachsen wird und mündig wird, fängt er an zu jagen. Tiere leben nach ihren Instinkten. Das habe ich gesagt, Gott hat uns die Instinkte gegeben. Erkenne, wer du bist. Ich bin Kind Gottes. Gib mir mein Erbe, hat der junge Mann gesagt. Und der Vater hat widerspruchslos gegeben. Bei den Menschen sind die Instinkte zerstört und verschüttet oder vergessen worden. Und sie müssen wieder neu entdeckt werden und neu gelernt werden. Die Instinkte, der Heilige Geist wird euch alles wiederbringen, wiedergeben. Er selbst zeigt uns, wie wir die Fülle erlangen können, wie wir das Echte erkennen, was echt ist und nicht echt ist. Wir haben also den Durchblick, der Heilige Geist schenkt uns den Durchblick. Weißt du, dass du plötzlich urteilen kannst? Du musst nicht den Richter spielen, aber du kannst plötzlich urteilen. Wie heißt es in der Bibel, dass 2 oder 3 Weissagen die anderen lass sie richten, dann weißt du automatisch, das ist von Gott und das ist nicht von Gott. Das ist Käse und das ist feste Speise, das ist Brot. Dann merkst du es plötzlich, lass die anderen richten. Aber wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kritisierst du nur. Erkenntnis, der Heilige Geist gibt uns Erkenntnis und Erkennen. Der Heilige Geist zeugt das Leben, macht uns fruchtbar. Weißt du, es gibt auch religiöses Erkenntnis. Oder erkennen. Religiöses Erkennen ist vom Teufel, dieses Religiöse. Weißt du, das ist der Geist von unten, oder war das Gottes Geist? Der religiöse Geist kommt immer von den gefallenen Engeln und Dämonen, der religiöse Geist. Weißt du, immer kirchlich, Autoritätsdenken. Das ist ein Denken der Dämonen, der Teufel, der sich als Engel des Lichts verstellt. Weißt du, das ist das religiöse Denken. Es gibt aber das göttliche Denken, dass du plötzlich Weisheit hast, erkennst, kannst urteilen. Weißt, es klingt manchmal so fromm, das sind Männer des Allerhöchsten, ihr müsst diese Leute hören, kommt in die Versammlung von Paulus. Ein Tag, 2 Tage, das war doch die beste Reklame, dieses Wahrsagermädchen. Der hat sogar anderen Leuten aus der Hand gelesen, hat gewahrsagt, prophezeit und so weiter. Das sind Männer des lebendigen Gottes, kommt und hört. Und dann sagt Paulus, wir brauchen deine Reklame nicht, Mädel. Aber die hört nicht mehr auf. Das war uns zuwider. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, ist dir plötzlich etwas zuwider. Kann sein, vielleicht, was die Frau gesagt hat, war keine Sünde, war kein Verbrechen. Die hat nicht gelogen. Das sind Männer Gottes gewesen, die verkündigen das Wort Gottes. Das hat alles gestimmt. Aber das war aufdringlich. Das war aufdringlich. Und das brauchst du nicht als Diener Gottes, was Aufdringliches. Und dann, fahr aus! Und dann war, plötzlich hat die nicht kein Wort mehr rausgebracht. Die Sprache verloren. Und die Eigentümer von dieser Sklavin, von dieser Magd, die haben hier kein Geschäft mehr gemacht. Die konnte nicht mehr prophezeien. Fahr aus! Die war so geschockt. Weißt du, es ist wichtig, dass du erkennst, welcher Geist dahinter steht. Der religiöse Geist, der alles so unter seine Kontrolle haben will, der alles kontrollieren will. Jetzt stell dir mal vor, wenn Paulus auf das Mädel eingegangen wäre und sie sogar in die Gemeinde gekommen wäre und vielleicht noch getauft hätte, dann wäre sie eine Wahrsagerin in der Gemeinde, dann hätte sie den Schwindel weiter in der Gemeinde gemacht. Aber Paulus sagt, wir brauchen nichts Menschliches. Weil was wir brauchen, ist alles von Gott uns schon gegeben. Wir wissen es, dass wir Männer Gottes sind. Und uns muss niemand loben und in den Himmel preisen. Und erheben, das sind Männer des Allmächtigen. Weißt du, das sind einige Kriterien, wo man aufwachen muss. Weißt du, wenn jemand so positiv redet, so schleimt und schmeichelt und ui, ui, ui. Das sind Männer des Allmächtigen Gottes. Diener Gottes brauchen den Spuk nicht. Weißt du, wenn jemand kommt, Pastor, weißt du, ich bin so gesegnet worden. Ich freue mich, dass du gesegnet bist, aber du musst mir nicht schleimen. Und Leute, die mir schleimen, die sind morgen nicht mehr da. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich brauche die Schleime nicht. Aber Leute, die es einfach sagen, danke Herr, bin gesegnet worden, hat mir gut getan. Aber Pastor, ich bin so gesegnet worden. Und dann überschlagen sie sich noch. Vergiss es. Ich brauche den Spruch nicht. Weißt du, in uns steckt, das drin. Du lernst mit der Zeit. Du lernst mit der Zeit die Menschen kennen. Weißt du, in dir ist auch der Geist der Menschenkenntnis gegeben. Du lernst mit der Zeit nicht nur, dass du Gott kennst und die Dämonen kennst und den Teufel kennst und die Engel kennst und das Wort Gottes kennst, du lernst auch die Menschen kennen. Auch Menschenkenntnis ist dir gegeben. Du lernst den Nachbar kennen. Ob das ein guter oder schlechter Nachbar ist. Du bekommst einen Durchblick. Du bekommst den Durchblick. Du siehst, also, nee, das ist alles nur Schmiererei. Darum, jede religiöse Erkenntnis ist sehr gefährlich. Ja, das ist eigentlich sehr gut. Den musst du einladen. Was glaubst du, wie viel Post ich bekomme? Leute, du musst den Evangelisten einladen, du musst den Evangelisten einladen. Weißt du, ich könnte alle einladen. Die würden alle kommen. Aber ich muss von Gott her wissen, soll ich die oder jene einladen oder nicht. Ohne den Heiligen Geist ist eine dämonische Erkenntnis, menschliche Erkenntnis oder materialistische Erkenntnis, der würde gut bei euch ankommen. Der würde gut bei euch ankommen. Aber ich weiß es nicht, ob er gut ankommen würde. Religiöse Erkenntnisse beeindrucken einen, aber sie befreien einen nicht. Die bedrücken einen. Weißt du, und du spürst. Es ist uns, weißt du, in uns ist so wie ein Barometer. Ob es heiß oder kalt ist, das spürst du plötzlich, schlägt aus. Und wir sollten auf die Signale achten, die in uns drin sind. Wir haben in uns eine Ampel, wie rot, grün und gelb, vielleicht auch noch lila. Und du spürst, das ist, weißt du, es gibt auch Dinge, wo du eigentlich unschlüssig bist. Es gibt auch Sachen, wo du sagen kannst, ich weiß das nicht ganz genau. Auch das darf sein. Und das ist auch kein Verbrechen. Dass du sagst, das weiß ich nicht, ich blick da nicht ganz durch, will ich auch gar nicht wissen. Aber weißt du, du merkst, wenn Gott redet, dann hast du Frieden. Diesen Herzensfrieden. Und wenn es so diese dämonische Erkenntnis war, dann hast du am Schluss nur Feinde und Schwierigkeiten, Stress und Ärger. Ob du das glaubst oder nicht. Durch den Teufel entstehen selbst neue Fehler, selbst neuer Mangel, selbst neue Defizite. Wenn er anfängt mit diesem religiösen Geist, dann wirst du so beunruhigt, das merkst du. Der Heilige Geist beunruhigt niemand. Im Gegenteil, der Heilige Geist ist ein Geist der Ruhe, ein Geist des Friedens. Und das, was wo lautet, der starke Mann, Lukas Kapitel 11, Vers 21, der starke Mann muss in uns gebunden sein. Aber wer ist der starke Mann? Die meisten Leute denken, das wäre der Teufel. Das bist du, dein Ego. Dein Ego, der starke Mann. Und das ist der alte Mensch, der Adam, die Eva. Der starke Mensch muss gebunden und Christus muss in uns Gestalt bekommen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Aber all diese Veranlagungen haben wir in uns. Der starke Mann, der alte Indianer spielt mit seinem Jungen und erzählt eine Geschichte vom weißen und vom schwarzen Wolf und wie die zwei Wölfe miteinander kämpfen. Und dann fragt der Junge den Opa, welcher Wolf siegt, der weiße oder der schwarze? Dann sagt der Opa eine große Wahrheit. Und das gilt für alle Christen genauso. Schade, dass es nicht in der Bibel steht. Den Wolf, den du fütterst, der Wolf wird siegen. Der Weiße oder der Schwarze. Die Eigenschaften, das, was du bindest, das Positive oder das Negative, das wird siegen. Das, was du fütterst. Weißt du, der Teufel nützt deine Schwachheiten und deine Untugend. Er nützt sie aus. Also er versucht. Und alles liegt in dir, auch die Versuchung. Deshalb wirst du versucht, weil Gott wissen will, stehst du richtig oder nicht? Gehorchst du mir oder nicht? Gebrauchst du die Autorität, die ich dir gegeben habe oder nicht? Weißt du, es hängt von dir ab, wie viel Autorität der Teufel in dir bekommt. Es hängt allein von dir. Du machst die Unterschiede. Schau dir Rebekka in der Bibel, die Frau von Isaac. Die Rebekka und Isaac, sie haben Lieblingskinder gemacht. Sie haben Unterschiede gemacht zwischen den beiden Kindern. Obwohl es Zwillinge waren, sie haben Unterschiede gemacht zwischen beiden Kindern und so weiter. Und was ist passiert? Die Familie ist auseinandergegangen, zerrissen worden. Weil die Leute freiwillig den einen gegen den anderen ausgespielt haben. Die Rebekka und auch der Isaac war kein Heiliger. Auch der, sagte ich, der wusste ganz genau, wer gesegnet werden sollte. Aber nein, er will den Esau jetzt segnen. Verstehst du, jetzt kommt die Segnung und so weiter. Und Rebekka kann es nicht verkneifen. Und schon ist der Zirkus da. Es liegt in dir. Was wäre aus dieser Familie geworden, wenn sie eins gewesen wären? Wenn sie zusammen gearbeitet hätten? Was wäre aus ihnen geworden? Weißt du, in uns liegt beides. Atheismus und Glaube. Rebellion und Unterordnung. In uns liegt beides. Weißt du, was setzen wir frei? Meine Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum. Es liegt an uns, ob ich mich dem Argen öffne oder nicht. Ob ich der Versuchung wie Josef weglaufe oder nicht. Weißt du, es liegt an mir, ob ich das gebrauche oder nicht, was Gott mir gegeben hat. Es liegt an mir, ob ich Nein sage oder ob ich den Sieg Jesu proklamiere. Oder ob ich die Wahrheit rede und sage das, was Jesus sagt, was Jesus über mich sagt, über die Welt sagt, über die Sünde sagt und über den Vater im Himmel sagt. Der starke Mann, der muss sich unterordnen. Das bist du. Alles, was Gott dir gegeben hat, musst du jetzt gebrauchen. Du bist verantwortlich. Und eines Tages musst du Gott sogar Rechenschaft ablegen. Was hast du mit der Liebe gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du mit deiner Stimme gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du mit deinem Glauben gemacht, den ich dir gegeben habe? Jeder Mensch hat ein Maß des Glaubens bekommen. Keiner kann sagen, ich kann nicht glauben. Du kannst glauben, dass 1 und 1 2 ist. So kannst du auch alles andere glauben. Und Gott wird dich fragen, was hast du aus dem und jenem gemacht? Gott wird eines Tages dich zur Rechenschaft ziehen. Was hast du mit deinen Händen gemacht? Hast du dich nur rumgeschlagen oder hast du mit deinen Händen gedient und gegeben, andere gefördert, andere unterstützt? Was hast du mit deinen Händen gemacht? Was ist aus deinem Leben geworden? Hast du andere gesättigt, gestärkt, gespeist? Hast du dem Geringsten gedient? Was hast du gemacht mit deinen Gaben, die ich dir gegeben habe? Was hast du mit deinen Bedürfnissen gemacht? Doch, die Bedürfnisse sind von Gott. Also ich könnte jetzt noch eine ganze Menge aufzählen, aber die Zeit ist rum. Du müsst Freitag kommen. Freitag mache ich wieder weiter. Gott hat dir alles gegeben. Wir sind so reich beschenkt. Wir müssen jetzt nur noch auspacken. Da ist niemand arm und sagt, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Da ist keiner. Kein Armer unter ihnen, so heißt es im Alten Testament einmal, das gilt im Neuen Testament erst zweimal. Da ist kein Armer, der muss nur seine Gaben gebrauchen. Lass uns aufstehen und lass uns zu Gott gehen und lass uns mit Gott reden. Vater, ich danke dir, dass du jeden so reich gesegnet hast. Herr, wir haben alle Gaben. Du bist gekommen, Jesus, in diese Welt und hast Menschen Gaben gebracht. Hast die Menschen freigesetzt. Der Heilige Geist hat die Menschen freigesetzt und wirkt weiter. Und Vater, ich danke dir in Jesu Namen, dass du uns die Erkenntnis schenkst und das Bewusstsein schenkst, dass wir einfach dir mehr Raum in unserem Leben geben und dir etwas zutrauen und dir danken für die Gaben, die wir bereits haben, damit wir wieder neue Gaben dazugewinnen können, dass wir diese Gaben einsetzen. Und sobald wir die Gaben einsetzen, fangen neue Gaben in uns aktiv zu werden. Neue Bedürfnisse, neue Anliegen, neue Wünsche, neue Träume, neue Sehnsüchte. Aber wir müssen das Alte zuerst mal einsetzen. Und Herr Jesus, wir sind hier heute Abend und wollen wir unser Bestes dir geben. Halleluja. Das Beste ist gerade gut für unseren Gott, für unseren Heiland, für unseren Retter Jesus Christus. Ich segne die Gemeinde, ich segne die Worte, die du mir gegeben hast, die du auf mein Herz gegeben hast. Es ist uns alles bereits gegeben. Wir sind zwar nackt in diese Welt hineingekommen und wir werden nackt diese Welt verlassen, aber wir haben so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Herr Jesus, ich preise dich, ich preise dich. Oh, dass wir Sprachen lernen dürfen, dass wir einander dienen dürfen, dass wir arbeiten lernen dürfen, dass wir aufeinander zugehen können und dürfen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, auch hier in der Gemeinde, Herr Jesus, miteinander zu reden, miteinander dich zu loben und zu preisen, miteinander einfach dich zu suchen und miteinander dein Wort zu hören. Ich danke dir für all die Möglichkeiten. Wir sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir sollen es nur freisetzen in Jesu Namen. Amen.